Kein Wort ohne meinen Anwalt. True Crime Spezial. Wo die Wahrheit niemals schweigt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Wort ohne meinen Anwalt, dem etwas anderen Jura-Podcast. Heute haben wir eine Sondersendung zum Thema True Crime nach unserem ersten Blog, den wir mit der letzten Sendung zur anlasslosen Chatkontrolle abgeschlossen haben. Ich freue mich heute besonders, einen besonderen Gast zu begrüßen, meinen Kollegen Alexander Hauer aus Gießen. Aber erzähl du selbst, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo Andreas. Erstmal vielen Dank für die netten, kurzen, einleitenden Worte. Ich stelle mich auch gerne gleich selbst vor. Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind Kollegen. Das heißt, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Alexander Hauer ist mein Name. Ich habe die Strafrechtskanzlei in Gießen, genau wie du auch. Und mein Tätigkeitsschwerpunkt ist tatsächlich ausschließlich das Strafrecht. Und da fällt aber auch, das ist der Grund meines heutigen Daseins, auch die Nebenklage drunter. Und vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen im Rahmen, wie sagst du, True Crime näher zu bringen. Strafverteidigung, Nebenklage.
Ja, lass uns da direkt einsteigen, mal den Unterschied zu erklären. Was macht ein Nebenklagevertreter?
Ein Nebenklagevertreter hat die Möglichkeit, sich eine Anklage, also das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, es gibt einen Sachverhalt, es gibt einen oder mehrere Angeklagte, die eine strafbare Handlung begangen haben, erheben die Anklage, weil sie eben, also die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, jawohl, das Gericht soll sich's anschauen, das Gericht soll dann entscheiden, muss bestraft werden und wenn ja, wie. Jetzt ist es so, dass manche Straftaten einfach in den persönlichen Bereich der Geschädigten selbst hineingehen oder möglicherweise bei Tötungsdelikten dann nahe Angehörige des Getöteten treffen. Und da sagt dann oder hat der Gesetzgeber die Idee gehabt, das ist jetzt nichts Neues, zu sagen, aus der Genugtuungsfunktion heraus soll Angehörige, der Geschädigte selbst, dann die Möglichkeit haben, an dem Strafverfahren mitzuwirken und nicht nur möglicherweise als Zeuge unterwegs zu sein. Und um das ein bisschen zu organisieren und vielleicht auch den Trennschnitt zwischen dem Strafverteidiger, dem Strafverfahren und dann auch der Nebenklage hinzubekommen und welche Rechte und Pflichten hat man, ist eben dann ein Anwalt, finde ich, unabdingbar, der die Spielregeln kennt und dann eben Familien oder Geschädigte selbst durch so ein Verfahren bringt.
Genau, und für die Geschädigten, für die Familie Geschädigten dann auch ein Stück weit Gerechtigkeit zu schaffen oder mitzuwirken daran.
Ja, darf ich reingrätschen?
Ja, natürlich.
Ja. Gerechtigkeit, weißt du genau, Gerechtigkeit. Also so ein Leitspruch unter uns Strafrechtlern ist ja sehr häufig oder ich sag's auch sehr häufig und ich meine das jetzt gar nicht überspitzt, aber vor Gericht bekommt man ja schlussendlich nicht recht. Man bekommt ein Urteil. Das ist auch ganz gut so. Es hört sich jetzt erstmal so ein bisschen blöd an vielleicht, ja, dass ein Jurist sagt. Das ist aber gar nicht gemeint. Glaube an unser Strafsystem und auch an den Rechtsstaat. Ich meine eher damit, es trifft eigentlich den Kern, es geht um die Überzeugung des Gerichts. Und die muss nicht gleich der Gerechtigkeit sein. Deswegen tue ich mir da immer ein bisschen schwer mit Gerechtigkeit zu erlangen. Sage ich dir jetzt, weil ich das meinen Mandanten sage. Das ist nämlich ein ganz elementarer Punkt. Weil die subjektive Einfärbung und Erwartung, die ein Mandant, also der Mandanten, also Geschädigte oder möglicherweise Familien von Getöteten, mit einherbringen, müssen dafür auch mal sensibilisiert werden. Weil wir haben immer noch, und das ist auch gut so, auch wenn ich, weil ich mache halt am übrigen Teil halt auch Strafverteidigung und auch Nebenklage, aber wir haben halt nun mal das Täterstrafrecht, nicht das Opferstrafrecht. Das muss halt einfach auch klar sein. Wenn man das unterscheiden kann, finde ich, kann man auch eine vernünftige Nebenklage führen.
Das ist schön gesagt. So gesehen eine gute Vorlage von mir.
So gesehen auf jeden Fall. Das ist doch auch ganz nett.
Nee, gut auf den Punkt gebracht. Alex, du bist ja hier wegen einem ganz besonderen Fall. So heißt auch unsere heutige Folge. Mord ohne Leiche. Ja, man erwartet Großes natürlich. Vor allen Dingen, wenn man die Berichterstattung sich anschaut und auch eine Aussage der erkennenden Richterin der Strafkammer hier in Gießen, die sagte, als Stoff für einen Film wäre das ein Geld wert gewesen. Ja. Du hast es ja wohl offensichtlich in der Urteilsbegründung gesagt.
Sinngemäß ist das auch richtig, ja.
Ja, ja. Und deswegen sind wir natürlich sehr gespannt auf deine Ausführungen. Zunächst einmal, die Zuschauer, beziehungsweise die per Videostream zuschauen, haben es gemerkt, der Torre ist heute nicht da. Seine Frau ist leider über Nacht erkrankt und er muss auf die Kinder aufpassen. Aber aus der Ferne wird er die Einleitung einsprechen. So sodass wir schon mal eine grobe Einleitung haben, um was es heute geht, welchen Fall wir heute besprechen werden. Tore, leg bitte los.
Mittwoch, der 16. November 2016. Der damals 39-jährige Daniel M. hilft seinem Vater Helmut beim Aufräumen der Garage. Nach der getanen Arbeit verabschiedet sich Daniel von seinem Vater mit den Worten: Papa, ich gehe jetzt. Zu diesem Zeitpunkt wissen seine Eltern noch nicht, dass dies das letzte Mal sein sollte, dass sie ihren Sohn lebend gesehen haben. Nur einen Tag später wird Daniel M. durch mehrere Schüsse ermordet und seine Leiche beseitigt. Von Daniels Überresten fehlt auch heute noch jede Spur. Mehr als 3,5 Jahre später, im Mai 2020, geht Olaf C., ein Mathematiklehrer aus Bruchköbel und enger Freund von Daniel M., zur Polizei und offenbart seine Beteiligung am Verschwinden des damals 39-Jährigen. Laut ihm habe sein damaliger Mittäter, der IT-Spezialist Robert S., seinen Eltern und Olaf aufgelauert, was ihn letztlich zu seiner Aussage bewegt haben soll. Robert S. und Olaf C. lernten sich während des Physikstudiums kennen. Schnell bemerkten sie, dass sie ein gemeinsames Faible für Glücksspiele und Bordellbesuche hatten. Auch das spätere Opfer Daniel soll laut Olaf C.'s Aussagen ähnliche Interessen verfolgt haben. Und so machte Olaf seinen ehemaligen Kommilitonen Robert mit Daniel bekannt. In seiner Aussage bei der Polizei sagt Olaf aus, dass das Trio am 17. November 2016 mit dem blauen Ford Fiesta von Robert S. zu einer Hofreite in Bellersheim, einem Ortsteil des mittelhessischen Städtchens Hungen, fuhr, welche Robert zu diesem Zeitpunkt gehörte. Laut C. hatte sein Mittäter Robert geplant, den alten Bauernhof gemeinsam mit ihrem Freund Daniel in einen Swingerclub umzubauen. Die Staatsanwaltschaft geht im Verlauf des Verfahrens davon aus, dass es sich dabei um einen Vorwand gehandelt hat, um Daniel in einen Hinterhalt zu locken. Nachdem sie die Immobilie besichtigten, seien sie erneut in Roberts Fahrzeug eingestiegen. Kurz danach will Olaf C. ein Knacken gehört haben. Er beobachtet, wie der Atem seines Freundes Daniel, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, immer schwerer wird. Als Olaf sich zu Robert umdreht, der hinter Daniel auf der Rückbank seines eigenen Autos sitzt, sieht er Robert eine schallgedämpfte Pistole in der Hand halten. Olaf nimmt noch mehrere Schüsse aus der Waffe wahr, als er laut seiner Aussage auch um sein eigenes Leben fürchtet. Doch dazu kommt es nicht. Laut Olaf habe Robert ihn nach dem Mord an ihrem Freund Daniel dazu gezwungen, seine Leiche in einem Schuppen von Roberts Hofreiter zu verstecken und anschließend das Fahrzeug zu reinigen, in dem Daniel erschossen wurde. Danach seien Robert und Olaf nach Hause gefahren. Olaf händigt Robert seine blutige Kleidung, sein Handy sowie die Handschuhe aus, die er beim Verstecken von Daniels Leichnam getragen hatte. Trotz seiner steten Angst vor Robert oder einer Festnahme durch die Polizei vertraut er den Worten seines Freundes, dass dieser alle Spuren der Tat rückstandslos beseitigt habe. Mit Olaf C.'s Gang zu den Ermittlungsbehörden beginnt im Frühjahr 2021 ein rund 4 Jahre langer Gerichtsprozess, in dem sich Robert S. und Olaf C. immer wieder gegenseitig des Mordes an Daniel M. im November 2016 beschuldigen. Im März 2025, nach fast 130 Verhandlungstagen, rund 70 geladenen Zeugen sowie 7 Sachverständigen, endete dieses wahrscheinlich geschichtsträchtige Verfahren mit lebenslangen Haftstrafen für Olaf C. und Robert S. sowie der weiterhin offenen Frage nach dem Verbleib von Daniel M.'s Leiche und wer wirklich am 17. November 2016 die tödlichen Schüsse auf ihn abgegeben hat.
Ja, vielen Dank, Tore, für deine Einleitung. Und jetzt bin ich gespannt, was uns unser Gast dazu zu sagen hat. Fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne an, Alex, aus deiner Sicht. Wie sind die überhaupt auf die beiden Täter gekommen? Wie ist das ganze Verfahren überhaupt losgegangen? Vielleicht kannst du da nochmal ausführen.
Ach, soll ich sagen, die Täter sind auf sich selbst gekommen? Das fragt man sich, wie meint er das? Ja, ein Stück weit will ich mal Aufklärung betreiben. Also, dass es einen Vermisstenfall gab, eben just die dann wie wir jetzt wissen, später getöteten Sohn meines Mandanten oder der Eltern. Das wissen wir, wie gesagt, jetzt. Der Vermisstenfall war existent. Wir haben in 20 einen der Angeklagten, der von sich aus zur Polizei gegangen ist und Angaben gemacht hat. Die Angaben fußen darauf, dass der spätere Mitangeklagte ihn mit vermeintlichen oder schlussendlich kann man sagen mit Beweismitteln konfrontiert hat, die eigentlich zu Lasten desjenigen gehen, der dann zuerst zur Polizei gegangen ist. Ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Er ist dann hingegangen, hat gedacht, er erklärt jetzt, was 2016 passiert ist, dass er, also der Erstanzeigende, vor Ort war, aber nichts mit der Tötung zu tun hat, sondern der andere, spätere Mitangeklagte, derjenige war, der das initiiert hat und ihn, also den Anzeigenden, schlussendlich zum Mitmachen nachher bei der Leiche säubern, nicht bei der Tötung, aber bei den Nachtatverhalten gezwungen hat, mitzumachen. Ist er zur Polizei gegangen, hat versucht, denen das zu erklären und hat dann entsprechend gesagt, der andere war es. Als der andere, damals dann eben Beschuldigte, dingfest gemacht wurde, hat der eine Angabe gemacht und hat schlussendlich in die Gegenrichtung spiegelbildlich belastet, sodass beide schlussendlich in Untersuchungshaft saßen, weil es objektive Anhaltspunkte gab, wo es Annahmen gab, dass für beide den dringenden Tatverdacht, nämlich als gemeinschaftliche Täter, eben in Betracht kommt und sind dann beide in Untersuchungshaft gegangen. Zeitversetzt, aber schlussendlich dann beide in Untersuchungshaft. Deswegen hätte es den Stein des Anstoßes des einen Beschuldigten oder jetzt heute Verurteilten nicht gegeben, würden wir wahrscheinlich heute noch immer von einem Vermisstenfall reden.
Okay. Also aus Sicht der Angeklagten wäre es wohl schlauer gewesen, beide die Klappe gehalten hätten.
Ja. Wenn man jetzt die Strafverteidigerbrille aufzieht, muss man ganz klar sagen, reden ist Silber, schweigen ist Gold.
Aber aus Sicht der Nebenklage natürlich hat man so die Gewissheit gehabt, die traurige Gewissheit, dass es einen Mord gab. Ja, das stand fest. Die Leiche wurde dann aber im weiteren Verlauf nie gefunden. Du hast die Familie des Opfers vertreten. Ja. Vielleicht kannst du noch zu den weiteren Ermittlungen was sagen, öffentlich gesprochen worden ist natürlich in der Verhandlung. Wir wissen ja, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Genau.
Ich will dich auch nicht so sehr beanspruchen, aber alles, was öffentlich gesprochen worden ist, darüber können wir auch heute sprechen. Und wenn du da uns noch mal mitnehmen kannst auf den Weg der Ermittlungen, es war ein Indizienprozess. Ja. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch noch mal erklären. Ja, du machst das immer so schön. Man merkt, dass du öfter auch Vorträge hältst. Ja.
Ich versuch's.
Ja. Bist ja auch Vorsitzender unseres Anwaltsvereins, dem ich auch angehöre und weiß, dass du ein guter Redner bist. Deswegen erklär doch auch mal mit unseren Zuhörern, was ein Indizienprozess ist.
Also Indizien, oder vielleicht mal anders, bevor man auf die Indizien springt. Ganz klassischerweise wird ein Strafverfahren geführt. Der Angeklagte, dem die Schuld nachgewiesen werden muss, das Gericht hat dann die Möglichkeit, Beweise heranzuziehen. Ich sag's mal, der objektivierbarste Beweis, auch wenn das heutzutage mit KI auch nicht mehr so abschließend ist, aber er wird bei einer Tat gefilmt. Ich werde jetzt gefilmt, wie ich dir eine runterhaue. So, dann hätte ich dich als Zeugen, der sagt, der Alex ist aufgestanden, hat mir eine runtergehauen, während wir den Podcast aufgenommen haben. Dann gibt's hier noch parallel dazu die Videoaufzeichnung und dann ist letztlich die Beweisführung ganz eng. Da wird's auch ganz schwierig, aus der Nummer rauszukommen. Und dann haben wir Beweismittel, das Video, und wir haben Beweismittel, dich als Zeugen. Jetzt bei den Indizien ist es so, Indizien sind sind Tatsachen, keine Beweise, Indizien sind Tatsachen, die nur einen mittelbaren Schluss auf eine Tatsache, die dann eben aber die zu einem direkten Schuldspruch oder zu einem direkten Umstand, der bewiesen werden soll, hinführen. Also wie gesagt, mittelbar. Es sind Umstände, die entsprechende Rückschlüsse zulassen, aber nicht die zwingenden Rückschlüsse auf den entsprechenden Punkt, sodass wir im Indizienverfahren immer mehrere oder sehr häufig immer mehrere Indizien brauchen, um einen Schuldspruch oder eine Überzeugung zu finden. Wir reden immer von Schuldspruch, also es geht um die Überzeugung des Gerichts. Die Vorsitzende Richterin hat in ihrer mündlichen Urteilsbegründung das mit einem Puzzle verglichen. Ich fand, das traf es ganz gut. Es fehlten Puzzleteile, das war hier auch so. Dennoch waren aber so viele Puzzleteile für die Kammer, schlussendlich auch für die Staatsanwaltschaft und auch für mich als Nebenklägervertreter, aber so angeordnet, dass man schon ein Bild erkennen konnte. Und zwar so ein Bild, dass man einen Schluss, nämlich die Verurteilung zu einem gemeinschaftlichen begangenen Mord ziehen konnte, da war. Trotzdem haben immer noch Puzzleteile gefehlt. Bei meinem Eingangsbeispiel mit der Kamera und dich als Zeugen wäre es ein eindeutiges Bild ohne fehlende Puzzleteile gewesen. Und bei Indizien ist erst das Zusammensetzen dieser mittelbaren Umstände ergibt ein Bild. Das vielleicht mal vorweg. Dann muss man sagen, was die Ermittlungen als solches anbelangt. Man hat natürlich versucht, weil der eine damals eben im Ermittlungsstadium Beschuldigte gesagt hat, er hätte die Leiche zerstückelt und hätte die in Eimer einbetoniert und hätte die im Starnberger See versenkt, hat man natürlich erstmal versucht, auch die Leiche zu finden. Für Angehörige ist das zum einen, und das zog sich auch oder zieht sich immer noch wie ein roter Faden durch diesen Prozess. Den Eltern wäre es wichtig gewesen, das hat sich bis heute leider aber nicht geklärt, das kann ich gleich einschieben, die Überreste, die sterblichen Überreste ihres Sohns zu beerdigen, einen Ort zu haben, wo sie trauern können, wo sie auch abschließen können. Du hast auch schon gesprochen, die traurige Wahrheit sei, es hätte einen Mord oder zumindest mal eine Tötung gegeben. Also jetzt keinen vermissten Fall, dass er sich irgendwie abgesetzt hätte ins Ausland oder dass irgendein Unfall passiert ist, sondern dass tatsächlich ein Verbrechen dahinter steckte. Aber eben den Ort zum Betrauern des Verlustes des Sohns, den haben sie bis heute nicht. Das ist der Blickwinkel, Thema Nebenklage, Thema Eltern und für die Ermittler und auch für das Verfahren als solches, Thema den Angeklagten muss die Schuld nachgewiesen werden, fehlt natürlich ein Beweismittel. Direkt Betroffene oder Familienangehörige würden das nie so sehen, ist ja selbstverständlich. Aber für die Ermittler wäre es schon auch zwingend gewesen, zu überprüfen, sind zum Beispiel in dem Körper noch Projektile. Rückschlüsse, weil Tatwaffen hat man auch nie gefunden.
Aber den Schmauchspuren gefunden an den Händen?
Ja, es gab Schmauchspuren an den Händen nicht.
Das ist schon so lange her wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also ja, das war nicht mehr zu rekonstruieren, bis die Ermittlungen losgingen. War zwischen 2016 und 2020 ja vier Jahre vergangen. Aber man hat, weil Beweismittel von dem einen Angeklagten, ich hatte ja berichtet davon, dass ihm ein Bild geschickt wurde, also der eine Beschuldigte schickte dem anderen, der dann zur Polizei gegangen ist, quasi als Druckmittel Bildmaterial, wo drauf zu sehen war, wo Kleidungsstücke drauf zu sehen waren, unter anderem auch Handschuhe, die an dem Abend getragen worden sein sollen, getragen wurden, nach Überzeugung der Kammer, ja, nach meiner Überzeugung auch. Und das, wie gesagt, war ja der Stein des Anstoßes, warum der dann zur Polizei gegangen ist. Er hat gesagt, der andere war das alles. Und an diesen Handschuhen waren auch Schmauchspuren.
Und die wurden auch gefunden, diese Handschuhe?
Die wurden dann gefunden. Die wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen dann gefunden. Also diese Sachen, die auf den Bildern oder auf dem Bild waren, die wurden dann nachher auch gefunden.
Bei der Person, die das Bild gemacht hat, oder?
Korrekt.
Ja. Ja, ganz interessant, wenn ein Handschuh dabei ist, erinnert so ein bisschen an den O.J. Simpson-Prozess, als er den Handschuh angezogen hat und der war dann doch zu klein angeblich. Kann man sich das in dem Prozess auch vorstellen? Wurde auch irgendwie
ist genauso passiert.
Ah, okay. Erzähl doch mal, wie das gelaufen ist.
Wie das gelaufen ist. Ja. Also der Vergleich von uns oder von den Beteiligten ist, glaube ich, nur von einem Verteidiger mal in den Mund genommen worden, der Vergleich zum O.J. Simpson-Prozess. Ach, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Deswegen liegt das gar nicht so fern. Die Handschuhe spielten natürlich eine Rolle. Und auch das Anziehen der Handschuhe. Und siehe da, es greifen wieder Umstände des Prozesses. Ich brauche mich nicht selbst zu belasten. Ich muss an meiner Schuld oder an der Überführung der Schuld nicht mitwirken. Memo tenetur Grundsatz. Der eine Angeklagte hat nämlich versucht, die Handschuhe anzuziehen. Und der andere hat gesagt, ich mach's nicht. Hat das anders begründet? War aber auch letztlich egal, wie er es begründet, weil er muss nicht mitwirken, er hat es gar nicht begründen müssen, hat aber gesagt, nee, also er könne das nicht. Und an dem Handschuh war auch nachweislich, ja auch X-Sachverständige aus den verschiedensten Bereichen, war nachweislich auch das Blut des Getöteten dran. Und da sei die Traumatisierung für ihn, die Retraumatisierung für ihn zu hoch. Also er könne das nicht und wolle das nicht und das würde ganz schlimme Erinnerungen hervorrufen. Also Fakt ist, er hätte es aber gar nicht begründen müssen. Punkt. Er wollte es nicht und damit hat sich's an der Stelle gehabt. Der eine hat es tatsächlich versucht. Da muss man wohl sagen, weil unter diesen Handschuhen sollen noch Gummihandschuhe getragen worden sein.
Das ist meine nächste Frage gewesen, wegen den DNA-Spuren. Ne? Hautschuppen wären ja sonst im Handschuh gewesen, wenn jetzt nicht was untergezogen wäre.
Genau. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Nein. Ach, Quatsch. Nein. Es sind ja
so schnell kriegt man dich nicht aus dem Konzept. Ich weiß.
Ich versuche es jedenfalls nicht, den roten Faden zu verlieren. Und aber es ist tatsächlich so, unter diesen Handschuhen sollen noch Gummihandschuhe getragen worden sein, was ja letztlich den Tragekomfort, um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen, jetzt nicht besser macht, also von der Weite her, von der Handschuhweite oder von der Handschuhgröße her. Und dem einen Angeklagten haben sie eben nicht gepasst. Also, und der andere, wie gesagt, hat sich an. Es gab dann noch Ideen der Abformung, ist auch passiert, hat es Hessische Landeskriminalamt gemacht. Aber die gummiartigen Abformungen waren nicht stabil genug, um tatsächlich da ein Überziehen der Handschuhe zu simulieren. Und da muss ich wieder sagen, das ist ein Punkt, den du dir jetzt rausgepickt hast, über den wir jetzt sprechen, der aber deutlich zeigt, was so ein Indiz wert sein kann oder nicht. Alleine dessen hätte man nicht schuldig sprechen können, weil der eine die Handschuhe versucht hat anzuziehen, ihm sie nicht gepasst haben und der andere wollte das nicht. Das wäre nicht möglich gewesen, ein Urteil darauf zu stützen. Es war aber ein wichtiges Indiz, auf das die Kammer Rückschlüsse gebaut hat und die auch eine tragende Rolle in der Urteilsbegründung gespielt haben, aber alleine eben nicht. Und das ist eben der wunderbare Unterschied. Was ist ein Beweis, was ist ein Indiz? Wie gesagt, ich erinnere nochmal, wenn ich dabei gefilmt werde, klarer Beweis, das ist ein Indiz, das alleine reicht nicht.
Ja, okay. Und das war ein starkes Indiz, wie du schon sagtest. Welche starken Indizien kamen denn noch dazu, die dann letzten Endes das Gesamtbild rund gemacht haben für das Gericht?
Es gab noch den Umstand, dass die Tötung aus Überzeugung des Gerichts auf der Fahrt selbst zwischen Hanau und eben der Hofreite in Hung passiert sein soll, weil auch da weitere Indizien, die Kammer bewertet hat, der und aus Sicht der Kammer ist der Angeklagte S gefahren, es war auch sein Fahrzeug, kleines Fahrzeug, ein Ford Fiesta, ein Dreitürer. Und der später Getötete, der saß auf dem Beifahrersitz. Das war auch, ich sag's mal zivilrechtlich, unstreitig. Ja, also das hatten beide berichtet. Nur beide hatten jeweils wechselseitig den jeweils anderen auf der Fahrerseite sitzen sehen und den anderen hinter dem später Getöteten. Und die Reaktion, nachdem der Schuss gefallen ist, kein Verreißen, kein, also es hat keiner von beiden, egal wer gefahren ist, ein Überraschungs-, also sie haben natürlich beide gesagt, sie hätten klack, klack, klack gehört, es soll wohl ein Schalldämpfer verwendet worden sein. Und da sei schon eine Reaktion gekommen, als der Beifahrer dann in sich zusammengesackt wäre, aber man hat natürlich den weiteren Rückschluss oder hat dann weitergedacht an, finde ich richtigerweise, aus Sicht der Kammer, hat gesagt, wenn jemand so eine Situation involviert wäre und weiß davon nichts, wäre der Überraschungsmoment oder die Nichtsteuerbarkeit dieser Situation, das Risiko viel zu hoch gewesen, dass der Fahrer sagt, ich fahre jetzt sofort zur Polizei oder was machst du da oder was auch immer. In diese Richtung haben wir gar nichts gehört. Also dann das klassische Nachtatverhalten mit dem Verbringen der Leiche, das arbeitsteilige Nachtatverhalten. Das sind so Punkte gewesen, die tragend waren jetzt mit den ganzen anderen Punkten, die natürlich noch hinzukommen. Das spielt Einlassungsverhalten eine Rolle, Bewertungen, Widersprüche, Erkenntnisse, die man gewonnen hat, wie beide miteinander schon Jahre zuvor umgegangen sind. Letztlich Wahlen sollen Planungen eine Rolle gespielt haben, die jetzt nichts mit dem jetzt hier Getöteten zu tun haben, jedenfalls nicht in der Überlegung. Aber das Gericht hat als Motiv gesagt, wir können uns nicht festlegen, aber entweder muss es ein Entführungsversuch, weil es gab starke Indizien, dass eine Entführung mal geplant gewesen sein soll oder unmittelbar bevorstand oder mal in Überlegung war, es soll ein Entführungsversuch gewesen sein. Oder es sollte eine Tötung im Rahmen, so makaber sich das anhört, im Rahmen einer Entführung geübt werden. Man wusste jetzt, oder man konnte nicht abschließend sicher feststellen für das eine oder für das andere, aber die Kammer war überzeugt, entweder das eine oder das andere, davon sind sie aber überzeugt. Und das reicht eben aus, und das war halt auch ein starkes Indiz, um Rückschluss zu ziehen für den gemeinsamen Tatplan.
Okay, ja. Nachvollziehbar, ganz objektiv gesagt, aus Sicht der Kammer. Nochmal zurück zum Auto. Also der Schuss wurde ja wohl im Auto abgegeben. Nun kenne ich das aus anderen Verfahren, wenn man weiß, eine Tat ist im Auto passiert, wird das ganze Auto zerlegt, DNA-Spuren am Lenkrad genommen, um herauszufinden, wer war der Fahrer. In solchen Fall vielleicht auch Schmauchspuren gesucht im Fahrzeug, gerade dann im Kopfstützenbereich des Beifahrersitzes. Ja. Wie war das hier jetzt in dem Fall?
Also jetzt haben wir wieder, ich erinnere an den Zeitverzug, 2016 die Tat im November und 2020 gingen die Ermittlungen eigentlich erst los. Das Fahrzeug war tatsächlich noch da. Also im Rahmen der Ermittlungen hat man dieses Fahrzeug auch sicherstellen können und hat es genau diesen Maßnahmen, diesen kriminaltechnischen Maßnahmen unterzogen. Allerdings war das komplette Innenleben erneuert worden. Alle Bauteile waren ausgetauscht, inklusive des Dachhimmels. Also des nicht des metallernen Dachhimmels, sondern des Innenlebensdachhimmel war alles ausgetauscht. Das Einzige, was noch eine Andeutungsweise auf diesen Schuss hindeutete, war eine Delle im Dachhimmel, also im tatsächlich metallernen Dachhimmel. Da konnte man jetzt aber auch nicht schlussendlich wirklich was ableiten davon, wie auch immer, aber das ließe sich darauf hindeuten. Ansonsten war tatsächlich in dem Fahrzeug dann keine weiteren Sachen mehr zu finden. Und das war auch so ein Umstand, das habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, wenn so eine Tötung im Fahrzeug das mit sich bringt, ist ja auch ein größeres Risiko. Ich meine, die waren auf dem Weg zur Hofreite, die war, ich will jetzt sagen, verlassen, also die Hofreite war nicht verlassen, die hat dem einen Angeklagten gehört. Aber da hätte es durchaus, wie es Hofreiten so an sich haben, da gab es alte, ich sag's mal, verlassene Kuhställe oder einen Kuhstall, Pferde unterstanden. Also wenn man da hätte, sage ich mal, hätte es andere Möglichkeiten gegeben, dass Spuren, auch das hört sich makaber an, aber es ist aus kriminaltechnischer Sicht so, spurenschonender, das zu machen als im Fahrzeug, wo dann möglicherweise Spuren entstehen. Dass da auch da keine so wirkliche Reaktion der Angeklagten kam, haben die Kammer auch zum Anlass zu sagen, naja, also das ist wohl auch, spricht wohl auch dafür, dass beide jetzt nicht davon so überrascht waren und damit der Situation umgehen konnten.
zu schnell geredet.
Alles gut.
Aber sehr interessant, deswegen wollte ich auch gleich losschießen. Wir hatten das Fahrzeug von den beiden Angeklagten gehört.
Achso, das Fahrzeug, wie soll ich das jetzt beschreiben, dem Angeklagten S kann ich sagen, das war der Nichtlehrer.
Gut beschrieben.
Ja.
Ja, so verstehe ich es auch.
Ja, so war es auch. Also das war auch sicher, also das war schon auch klar.
Ich meine, das spricht ja auch schon seine eigene Sprache, ja, wenn das Fahrzeug innen komplett erneuert worden ist, ja, eigentlich. Ja.
Sicher.
Wird ja auch sicherlich beachtet worden sein vom Gericht.
Ja, wobei man natürlich das Indiz, richtig, aber man muss natürlich sagen, er behauptete ja, der Lehrer, also der Angeklagte C, hätte das gemacht, für ihn überraschend, also für den Angeklagten S überraschend. Und dann sagte er natürlich, wolle er da nicht mit den Spuren, auch wenn er nichts damit zu tun hat, mit rumfahren. Also er hat das schon versucht zu erklären. Ja, es ist nur die Frage halt, wie stark wichtig das ist. Also wenn ich das mit dem Puzzle mal vergleiche, wie groß ist dieses Puzzlestück? Es ist ein Puzzlestück, keine Frage. Wie groß ist dieses Puzzlestück, um vielleicht in dem Gesamtbild weiterzuhelfen? Also er hat schon eine Erklärung dafür geliefert und hat nicht gesagt, naja, die Tötung hat da stattgefunden. Ich wollte nicht, dass die mich, dass die diesbezüglich meine Schuld nachweisen. Das hat er natürlich nicht gesagt.
Aber es klingt ja
bewertbar, natürlich,
ja,
klar.
Klingt ja eher danach. Ich meine, wenn ihn das so belastet hätte, mit dem Fahrzeug dann zu fahren, hätte man, ich sag's mal so, man hört es ja oft von Einbruchsopfern, ja, wurden auch, vielleicht ein blöder Vergleich, aber es wurde in die Wohnung eingebrochen und man fühlt sich da nicht mehr wohl, weil die Intimsphäre eingebrochen worden ist. Und hier ist eine Tat aus seiner Sicht nicht von ihm, von anderen Personen durchgeführt worden in seinem Fahrzeug. Welcher normale Mensch würde das Fahrzeug dann weiterfahren wollen? Ja, das wird dann wieder
ob diese Gedanken,
zumindest, ja.
Ob diese Gedanken bei der Kammer, bei der Beratung zum Urteil eine Rolle gespielt haben, ich denke ja. Ob sie geteilt haben, genau wie du dir jetzt als Strafjurist auch dir Gedanken machst und ich mir das auch gemacht habe und die Staatsanwaltschaft auch, werden wir nicht erfahren. Aber ja, sicher.
Ohne juristische Hintergründe.
Ja, ich glaube, wir Juristen denken schon anders.
Das sowieso.
Ich glaube schon. Also
sollen wir Krimis im Fernsehen schauen. Aber meistens hat meine Frau, die nicht Juristin ist, recht. Und wenn wir ein Krimi schauen im Fernsehen, dann weiß sie meistens, wer der Mörder ist, schon in den ersten Szenen.
Du bist schon zu in Anführungsstrichen versaut. Also juristisch das versaut.
Ist wirklich so, glaube ich, ja. Man sagt immer, so viele Filme geschaut, aber in unserem Fall haben wir so viele Fallakten gelesen, ja, dann hast du leider einen anderen Blick auf viele Dinge. Ja.
Wollte ich noch mal ganz kurz einschieben, als du das Zitat in der mündlichen Urteilsbegründung beziehungsweise aus der Presse entnommen hast, mit dem Drehbuch. Mhm. Ich glaube sogar, wenn man das Drehbuch oder wenn man das als Drehbuch einer Produktionsfirma vorgelegt hätte, die hätte sich an den Kopf gegriffen und gesagt, das ist im Leben nicht passiert. Mhm. Ja, das kann nicht passiert sein. Also das, glaube ich, geht noch über den normalen Film oder über das, was man sich als Film oder als Krimi vorstellen könnte, hinaus, wo jeder sagt, dann gibt es noch eine Wendung und das und dies und den Umstand und das kann gar nicht sein. Und das hatte ich jetzt aber schon öfters auch mal in der Praxis, wo man denkt, also für eine Verfilmung hätte jeder Produzent gesagt, nee, das kann ich auf keinen Fall verfilmen, das glaubt mir kein Mensch. Aber das wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt.
Ja, natürlich, auch schon den einen oder anderen Fall. Ja.
Genau.
Ja. Also, jetzt habe ich gerade einen Hänger.
Alles gut. Dafür ist ja nicht live. Dann mach Stopp.
Genau. Wir sind ja nicht live. Wir können es ja auch rausschneiden. Genau. Im Notfall. Was wir aber selten in Fällen machen. Nun war das ja ein sehr langer Prozess. Das waren ja 100 und wie viel?
127 Verhandlungstage. Also am 127. Verhandlungstag ist das Urteil gefallen.
Ja. Wie kam das dazu, dass der Prozess so lang gelaufen ist? Lag das an den Strafverteidigern, kenne ich aus eigener Sicht, die Anträge stellen und den Prozess so ein bisschen verzögern oder waren es die Gesamtumstände? Woran lag das, dass man so viele Verhandlungstage gebraucht hat?
Also erstmal will ich eine Lanze ganz grundsätzlich unabhängig von dem Verfahren für die Strafverteidiger oder für das Strafverteidiger-Dasein mal brechen, wenn die Anträge stellen. Dann liegt, auch wenn der Gesetzgeber da einen Riegel oder eine Möglichkeit für eine Kammer oder für Gerichte vorgeschoben hat, zu sagen, okay, soweit es in die Verzögerung reingeht, ist irgendwo ein Ende. Das ist hier nicht passiert. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Mhm. Das ist weder hier passiert, noch unterstelle ich auch mal, dass Kolleginnen und Kollegen das zur reinen Verzögerungstaktik machen. Wie Erfolgsaussichten so beantragen, innewohnen oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber das will ich mal vorweg schicken.
Da möchte ich kurz reingrätschen,
okay.
Mich auch nochmal frei zu sprechen.
Gerne. Also,
du warst auch nicht gemeint. Auch ich persönlich würde das nicht als Verzögerungstaktik bezeichnen wollen, auch wenn ich selber mal mehrere Anträge stelle, sondern als Strafverteidiger schaust du halt auch immer mit der Brille der möglichen Revision, ja, und versuchst halt auch Revisionsgründe zu schaffen.
Genau, aber das finde ich legitim.
Ist auch
legitim. Also das finde ich legitim, weil man muss aus Strafverteidiger Sicht und ich schließt dann so ein bisschen die Nebenklage immer mit ein, weil ich finde, der als Strafverteidiger in einem Strafverfahren aktiv ist, wie gesagt, bei mir sind die Verhältnisse ungefähr 90% oder 85% Strafverteidiger, 15% Nebenklage, der führt einen Nebenklageprozess, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, wird auch niemand zu nahe treten, aber schon mit einer anderen Brille als einer, der nur aus der geschädigten Sicht guckt. Und deswegen halt ist mir auch klar, dass in Revisions- oder im Blickpunkt der Revision natürlich manche Anträge auch unabdingbar sind. Und ich gehe auch von aus, Richter wissen das. Und man muss auch sehen, das, was die StPO uns Verteidigern, aber auch Nebenklage nicht verbietet, ist ja erlaubt. Weil wir müssen die Schuld ja nicht nachweisen. Ja? Aus Sicht des Gerichts sehe ich das etwas anders. Oder auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Dass eher die StPO dann sagt, wo die Grenzen der Ermittlungen eben sind. Ja? Das als Gebot wertet. Aber das nur mal so am Rande. Jetzt zurück zu der Frage, sonst schweife ich wieder so ab. Warum hat es so lange gedauert? Wir hatten einfach durch die Indizien, die sich über den langen Zeitraum der 4 Jahre zusammengesetzt haben, mehrere Komplexe abzuarbeiten. Die Komplexe wurden auch wegen der schwierigen Indizienlage, sehr intensiv, also so wie man sich es eigentlich in Anführungsstrichen wünscht, die Angeklagten jetzt verurteilt wurden, wir werden mit sicher nicht von Wünschen sprechen, aber es geht ja um Rechtsstaat und ein Gericht muss sich eben auch alle Blickpunkte, das hat die Kammer hier auch gemacht, alle Blickpunkte betrachten. Also Er hat sich intensiv, wir haben, um das mal deutlich zu machen, uns beschäftigt mit der C, ich hoffe, es gibt es richtig, C14-Methode, also die Kohle, also die Methode, wo man chemisch feststellen kann, wie Kohlenstoffe zerfallen, um feststellen zu können oder eine Zeitrange einzunorden, wann Papier hergestellt wurde, um dann Rückschluss drauf ziehen zu können, ob das geschriebene Datum auf diesem Papier tatsächlich passen könnte oder ob das im Nachgang verfälscht wurde. Mhm. Also ob auf diesem Papierstück ein beispielhaft 2014 drauf stand, das Papier aber nachweislich erst 2017 erstellt wurde, dann kann das ja nicht passiert sein. Mhm. Mit solchen Indizien haben wir uns beschäftigt. Jetzt sagt er so, leider, was soll der Quatsch? Es war aber hier einfach wichtig, das zu klären. Das war auch das nicht abschließend. Das wird jetzt in der Urteilsbegründung auch, das hat keine Erkenntnisse. Übrigens auch eine Erkenntnis. Das muss man auch mal sehen, dass man sich Indizien anschaut, die nicht nur schwarz oder weiß, also einen Rückschluss zu schwarz oder weiß zulassen, sondern es gibt auch schlussendlich Indizien, die letztlich dann bewertungsfrei bleiben. Also wo man sagen muss, wir haben uns das intensiv angeschaut, wir können aber gar nichts dazu sagen.
Oder keine Erkenntnis ist auch eine Erkenntnis.
Keine Erkenntnis ist auch eine Erkenntnis und dann in dem Fall eben halt auch entlastend für Angeklagte. Mhm. Ja, weil man eben dann an der Stelle nicht von dem Gegenteil überzeugt werden kann. Und so zog sich der Komplex. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Zeugen gehört. Die Angeklagten waren auch sehr aktiv. Das habe ich, glaube ich, so auch, ich mache jetzt seit 2007 den Job, habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass Angeklagte so intensiv auch eigene Anträge gestellt haben. Die waren juristisch immer manchmal ein bisschen schwierig, aber sie waren da, sie waren in der Welt und die Kammer musste dann eben auch gucken, wie sie damit umgeht. Und ich sag mal, da waren vielleicht schon manchmal die Grenzen überschritten, gar nicht inhaltlich, sondern mal so als Beispiel, ist ja auch öffentlich zur Sprache gekommen, der eine Angeklagte, ich will jetzt den nicht zuordnen, aber der eine Angeklagte stellte einen Antrag auf Verlesung von, weiß gar nicht, irgendwelchen Unterlagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Berichte waren oder tatsächlich Unterlagen aus der Ermittlungsakte. Mal abgesehen davon, aus der Strafakte dann. Mal abgesehen davon, dass wir das schon unmittelbar durch Zeugen eingeführt hatten, also sie den Bericht erstattet haben, sollte das nochmal verlesen werden. Also Thema auch Revision, der hatte das auch im Blick, ja. Das also, der war halt von dem Irrglauben auch getragen, alles das, was dann da verlesen ist. Und wenn das verlesen ist, dass dann der BGH das alles liest, ja. Nur weil dann eben ein Vermerk oder eine Anmerkung in dem Protokoll dazu drin steht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hat gesagt, das soll verlesen werden. Und im nächsten Antrag hat er gesagt, das sei aber nicht rechtmäßig, seien die Erkenntnisse und deswegen widerspricht er auch der Verwertung. Also, um es runterzubrechen, er will es er will es verlesen haben, dass es im Protokoll seinen Niedergang findet, dass der BGH quasi drüber guckt, aber die Erkenntnisse, die da drin stehen, die er verlesen haben will, seien nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erworben worden und deswegen widerspricht er der Verwertung.
Widerspricht sich ja selbst dann schon wieder.
Genau. Also das war so mal die Qualität, die sich dann zum Ende hin etwas zog und dann aber, wie gesagt, das genaue Hingucken des Gerichts hat das einfach auch notwendig gemacht.
Also du hast dich ja offen gelassen, wer es war, aber ich glaube, der Zuhörer kann schon die Rückschlüsse treffen, wer hier Mr. Neunmal schlau gewesen ist von Anfang an, nach den Erläuterungen, ohne Unterstellung, wie gesagt, eine freie Wertung jetzt von mir.
Ist von dir, ja.
Genau. Ja, ich habe in den Statistiken mal geschaut, ja, Hessen Schau hat auch was dazu geschrieben, nur dass die unsere Zuschauer einordnen können. Also man spricht ja von Umgangsverfahren, Großprozessen, ab 10 Verhandlungstagen, kann man so sagen. Weil ab 10 Verhandlungstagen auch die sogenannte 3-Wochen-Frist nicht mehr unbedingt eingehalten werden muss. Das ist nämlich auch eine wichtige Frist, kennt nicht jeder. Wenn man nicht, also in den ersten 10 Verhandlungstagen, ja, weiteren Termine nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen stattfinden lässt, müssten alle vorherigen Verhandlungstage nochmal neu aufgerollt werden. Das ist natürlich, wenn man dann kurz vor 10 ist, sehr aufwendig und schon 20 Zeugen gehört hat.
Ja.
Also deswegen spricht man ab 10 Verhandlungstagen von Umgangsverfahren, von Großverfahren und dann ist es so, dass man diese 3-Wochen-Frist nicht mehr einhalten muss, das aber nur als kleine Anekdote. durchschnittliche Großverfahren, hätte ich jetzt gesagt, 20 bis 40 Verhandlungstage.
Ja.
Grob, willst du es
ja.
auch so
ja, sagen? Ja, würde ich auch sagen. Also 20 bis 40 hast ja. du schon, ist schon ganz gut eingeschätzt.
Genau. Ja. Also ich habe hier in Gießen ein Verfahren geführt, da haben wir ein Jahr verhandelt und waren bei 36 Verhandlungstagen, ja. dass man so ein Gefühl dafür ja. hat. Ihr habt jetzt 4 Jahre verhandelt, 127 Verhandlungstage. Mhm. Und Hessenschau hat darüber berichtet, daraus zitiere ich gerade, Überschrift, einer der längsten Mordprozesse, Fragezeichen. Die Länge von Mordprozessen wird in Hessen nicht statistisch erfasst. Es ist aber davon auszugehen, dass der Prozess um den Mord ohne Leiche mit mehr als 120 Verhandlungstage einer der längsten Mordprozesse in Hessen jüngster Rechtsgeschichte ist. Also habt ihr da auch Geschichte geschrieben, kann man fast sagen. Oder kann man es wirklich sagen. Als eines der längsten Verfahren gilt der Frankfurter Auschwitz-Prozess, dem wohl jedem Begriff sein dürfte. Von 1963 bis 65 ging der 2 Jahre, 183 Verhandlungstage. Und besonders umfangreich war laut Hessenschau beispielsweise auch 2019 der Prozess um vergiftete Frühchen in Marburg, mhm. bei dem 76 Verhandlungstage angesetzt waren. Der Prozess um den Mord von Walter Lübcke in Kassel umfasste 45 Verhandlungstage. Und am Landgericht Gießen sei kein Schwurgerichtsprozess aus den vergangenen Jahrzehnten bekannt, der so langwierig war wie das aktuelle Verfahren Mord ohne Leiche, über das wir heute mit dir sprechen dürfen. Also hast du hier auch mit Geschichte geschrieben als Nebenklagevertreter, kann man ja echt so sagen.
Ja, kann man vielleicht so in der Rückschau kann man das sehen, als das Verfahren startete, waren allerdings nicht 127 Verhandlungstage von der Kammer geplant. Also das muss man vielleicht ja auch mal sagen. Da waren natürlich Zeitabschnitte, aber wie das in so einem Prozess eben sehr häufig passiert, nicht nur, dass auch aktiv mitgewirkt wird, also aktiv mitwirken im Sinne von Anträge stellen, schauen. Wir selbst haben ja, ich sag mal, also Anführungsstrichen eine Verzögerung, also die Nebenklage beigesteuert. Das bezog sich auf in dem Verlauf des Verfahrens bezog sich also auf den Fundort oder den Verbringungsort der Leichenteile. Dem Angeklagten S., der von Anfang an gesagt hatte, also er hätte mit der Tötung nichts zu tun, aber es sei ja sein Grundstück und er hätte dann die Leiche zerstückelt und die Leichenteile in Eimer einbetoniert und an Starnberger See gebracht und die restlichen Innereien dann Wald vergraben. Dass diese Erzählung, zumindest was den Ort anbelangt, bröckelte von seiner Glaubhaftigkeit doch stark im Laufe des Verfahrens, sodass Thema auch Nebenklagerechte wahrnehmen. Wir Nebenklage, in Absprache natürlich mit den Eltern, also meinen Mandanten, dann auch zu einem Antrag, ja, ich will gar nicht sagen genötigt, sondern einfach der zwingend war, zu sagen, es verdichtet sich, dass möglicherweise die Verbringung nicht an Starnberger See, sondern in unmittelbarer Nähe des Tatorts, nämlich im Sachsensee in Hungen, bei Hungen, passiert sein soll. Und dem ist die Kammer auch nachgegangen. Dem Staatsanwaltschaft ist dem Antrag beigetreten. Und die Kammer hat dann letztlich auch alles Weitere veranlasst, Thema noch mal zu schauen, gibt es denn einen Fundort leider, wenn ich jetzt die Brille der Eltern oder die Intention der Eltern ganz in den Vordergrund stelle. Leider hat sich da nichts ergeben. Den Eltern wäre natürlich an der Stelle auch wichtig gewesen, was ich auch schon sagte, die Leichenteile, die übersterblichen Überreste des Sohns zu finden, zu beerdigen und dann Dings zu finden. Und die Staatsanwaltschaft oder während des laufenden Prozesses hätte es ja möglicherweise Erkenntnisse auch noch gegeben, hätte man eben Leichenteile gefunden, hätte Rückschlüsse darauf ziehen können, was wirklich an dem Abend passiert ist und ob diese Einlassung, die wir von beiden gehört haben, auch wenn es mit wechselseitigen Belastungen natürlich gespickt war, was ist objektivierbar und greifbar? Mhm. Ja. Aber das hat natürlich dann auch, das passiert ja natürlich auch nicht von heute auf morgen, also der Antrag, dann sagen wir mal, die Veranlassung aufgrund des Antrags, das ist ja jetzt keine Aktion, wo die Staatsanwaltschaft dann anruft und sagt hier, jetzt starten wir morgen, das muss ja von langer Hand geplant werden, es müssen Taucher eingesetzt werden, es bedarf einfach den Ermittlungsbehörden eine gewisse Vorbereitungszeit etc. pp. Und dann führt das auch mal vorneweg, bis da Erkenntnisse vorliegen, gehen mehrere Wochen bis Monate ins Land. Mhm. Ja. Weil dann immer, wenn Ermittlungen, wenn so Zwischenermittlungen oder Nachermittlungen kamen, das ist immer alles sehr schnell abgearbeitet worden. Ja, das muss man auch sagen. Aber nicht von heute auf morgen.
Ja, nee, kann man nachvollziehen. Gerade ja. Wenn der Taucher eingesetzt werden müssen, etc. Ne? Aber du sagtest gerade, das hatte ich auch gerade nochmal nickend bestätigt, das ist natürlich das Tragischste für die Familie, dass sie keinen Ort für den Abschied haben. Sie haben die Leiche nicht, wissen nicht genau, wo sie sich befindet. Ja.
Genau.
Wenn man wenigstens grob wüsste, wo, ja, hätte man einen Ort, wo jemand
absolut
Abschied nehmen kann. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dann passieren kann. Man hat zwar die Gewissheit, okay, kein Vermisstenfall, wie du vorhin schon sagtest, das war ein Tötungsdelikt, aber man hat halt leider die sterblichen Überreste nicht im Abschied nehmen zu können.
Genau.
Das ist natürlich wirklich grausam und macht die Sache hier noch viel schlimmer aus Sicht der Familie. Das kann, glaube ich, jeder
nachvollziehen. Aber das ist zum Beispiel, wenn ich da noch was zu sagen darf, ein Punkt, wo wenn die Eltern jetzt nur in Anführungsstrichen Zeugen gewesen wären, also unmittelbar mit der Tat hatten die Eltern ja sowieso nichts zu tun, aber sie werden natürlich in so groß oder überhaupt in Tötungsdelikten, spielen ja Umfeldermittlungen immer eine Rolle und dann werden auch nahe Angehörige gerade zum Verschwindenstag hin, um den Verschwindenszeitraum hin auch gehört. Hier waren ja dann noch eine Vermisstensuche, die sich anschloss. Also da waren die Eltern auch involviert oder der Initiator logischerweise. Und da muss man sagen, die wurden als Zeugen gehört. Und wenn die jetzt nur als Zeugen gehört wären, dann hätten sie als Zeugen ihre Aussagen gemacht, hätten die Fragen beantwortet, hätten sich dann natürlich als Zuschauer in den Zuschauerraum setzen können, war ja ein öffentliches Verfahren. Aber diese Mitwirkung dann zu sagen, ja, jetzt habt ihr doch da was, macht doch mal was. Und das ist vielleicht so ein Blick, den hat der Staatsanwalt von der Natur der Sache heraus nicht immer als oberste Priorität auf der To-Do-Liste. Das ist gar kein Vorwurf. Er kann halt einfach auch nicht breit gefächert das haben und ob wirklich das Gericht dann von Amts wegen sagt, das müssen wir machen. Ohne dass mal so ein Input kommt. Da ist eben dann der Jurist, der Rechtsanwalt, der Nebenklagevertreter auch da, um zu sagen, hier, wir setzen da mal den Pflock rein in Form des Antrags und dann schaut mal bitte, weil es auch für den Prozess relevant ist.
Ja, und so kann die Nebenklage dann auch einwirken und,
genau,
und mitgestalten den ganzen Prozess.
Weil du vorhin fragtest, ja. Wir sollen deinen Zuhörern mal erklären, was Nebenklage eigentlich bedeutet. Ja. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, Zeuge hinten Zuschauer oder dann tatsächlich auch hören, was passiert, von Anfang an hören, was passiert, wie die Entwicklung ist und dann eben durch solche Anträge auch mitwirken.
Und nochmal ein kleines Exposé, es gibt ja die Möglichkeit, also jetzt nicht in diesem Verfahren hier unbedingt, ja, aber in normalen Körperverletzungsverfahren etc. pp. Einen sogenannten Adhäsionsantrag zu stellen, wissen ja auch viele nicht. Aber wenn wir schon über die Nebenklage sprechen, vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz in den Raum werfen. Vielleicht auch noch ein paar Worte von dir dazu.
Ja. Ich muss mich gut konzentrieren, was ich sage. Ich bin eigentlich kein großer Fan des Adhäsionsverfahrens. Kann ich auch so sagen, weil ich es meinen Mandanten auch sage. Wenn sie es anbietet, ich erinnere mal an den Eingangsfall, den ich gebildet habe. Ich hau dir eine runter. Dich als Zeugen und die Videoaufnahme, da wird dem Angeklagten kaum was übrig bleiben. Würde eine Strafrichteranklage werden, zu sagen, ja, war so, tut mir leid, ich bin ausgeflippt. Ja, ich erinnere mal an die Ohrfeige, die der Comedian Oliver Pocher bekommen hat. Da wird der, weiß jetzt nicht, wie der Beschuldigte da hieß, oder dann später auch angeklagt oder Verurteilte mittlerweile, keine Ahnung. Aber da, ich meine...
Fett Comedy oder so,
glaube ich. Ja, irgendwie sogar. Also obwohl, ich will mich da nicht festlegen, aber da spielte, glaube ich, das Adhäsionsverfahren auch eine Rolle. Macht Sinn. Aber grundsätzlich ist es schon so, ich verstehe den Gesetzgeber, der gesagt hat, ich will keine Traumatisierung durch ein neues Durchleben der Geschädigten im Rahmen eines Zivilprozesses. Da spielen die Maximen, sind dann ein bisschen anders, die Parteien, auch wenn ich schon lange nicht gemacht habe, aber die Parteien bestimmen, glaube ich, den Streitgegenstand. Das heißt also, die durch wechselseitige Schriftsätze erarbeiten sehr häufig die Anwälte, um was wird eigentlich gestritten und was ist unstreitig. So, wenn wir jetzt aber diese Analogie dann in das Strafverfahren projizieren und wir haben, unabhängig von dem Verfahren, das gibt es auch in kleineren Körperverletzungsdelikten, streitige Sachverhalte, die einer Aufklärung, intensiven Aufklärung bedürfen, führt ein solches Adhäsionsverfahren, ist das legitim, rechtmäßig und vom Gesetzgeber auch gewollt, dass das geht, aber für die Praxis muss man sagen, ist das einfach schwer handelbar. Weil ganz im Zweifel, wenn streitige Sachverhalte sind, also, dann wird es so sein, dass die Kammer darüber oder das Gericht, Amtsgericht, Schöffengericht oder auch die Kammer schlussendlich darüber nicht in dem Wunsch oder nicht dem Wunsch entsprechen kann. Ich sage dazu mal gleich, also Wunsch in Anführungsstrichen, Analogantrag auf Zahlung Schmerzensgeld, sagen wir mal 15.000 Euro. Also so unabhängig von dem Verfahren, nur ein Beispiel. Und der Angeklagte sagt, ich war es gar nicht. Seine Verteidiger oder der Verteidiger, die Verteidigerin, die machen eine Freispruchsverteidigung, die werden zu dem Adhäsionsantrag Stellung nehmen, werden sagen, die Umstände, die jetzt die Haftung dem Grunde nach begründen sollen, werden alle bestritten. Und dann sollte das Gericht es anders sehen, ist aber der Schadensersatz, beziehungsweise sind die Umstände, die den Schaden oder die Höhe des Schadensersatzes begründen sollen, das ärztliche Attest, das weiß auch immer, der Kostenvoranschlag zu hoch, wird bestritten, Einholung Sachverständigengutachten. Also es wird so ein Prozess, kann man, du bist ja häufig im Zivilrecht unterwegs, vielleicht kannst du ja dann mal sagen, wie so ein Zivilverfahren, wenn es sehr streitig läuft, einfach auch vom zeitintensiven Umfang her einfach konträr oder kontraproduktiv laufen kann, also Thema Entscheidungsfindung. Mhm. Naja, jedenfalls, also wenn ich das jetzt mal hier so transportiere, lange Rede, kurzer Sinn, dann führt das häufig dazu, dass die Kammer oder das Amtsgericht dann eben sagt, also Landgericht oder Amtsgericht dann sagt, die Richter, der Spruchkörper, wir entscheiden im Grunde nach. Wir glauben, der ist schuldig. Wir finden unsere Erkenntnisse oder ziehen unsere Überzeugung aus den und den Umständen. Deswegen ist er schuldig, deswegen hat er auch grundsätzlich den Schadensersatz zu leisten, dann gibt es ein Grundurteil. Aber wegen der Höhe, da müsst ihr bitte nochmal zum Zivilgericht laufen. Ist natürlich immer noch eine Vereinfachung, aber der Weg der Retraumatisierung, den man eigentlich ersparen will, der verschwindet dadurch nicht. Sodass man sagen kann, und es gibt auch keine Bindungswirkung zwischen den Urteilen. Also klar, wenn es ein Grundurteil gibt, da besteht eine Bindungswirkung, da braucht jetzt das Zivilgericht sich nicht über die Haftung dem Grunde nach Gedanken zu machen. Das wäre schon eine Erleichterung, aber wenn ich mich dann um die Höhen streite oder sind es Folgeschäden oder sind irgendwelche Schäden, die jetzt noch nicht erkennbar sind, stehen die möglicherweise in Aussicht. Führe ich das Verfahren ja wieder über eine lange Zeit. Und so muss man sagen, naja, vielleicht sollte man abwarten, was insgesamt bei rauskommt und dann zu schauen, baue ich es auf. Aber das ist Geschmackssache. Ich meine auch immer die Strafrichter als solches. Deren Kerngeschäft ist nicht, ich glaube, der 287 ZPO, wo diese Schätzungen der Schmerzensgelder genau drauf zurückführen, ne, sind, das ist nicht deren Kerngeschäft. Vielleicht sollte man das dann auch den Zivilgerichten überlassen.
Ja, genau, das ist nicht der Kerngeschäft. Deswegen ich mit meiner auch zivilrechtlichen Brille, ich meine ja Zivilrecht und auch Strafrecht.
Genau.
Bin ja Hybridanwalt, würde ich mal sagen, in den beiden Rechtsgebieten. Machen wir beide sehr gerne. Aber bei strittigen Verfahren gebe ich dir vollkommen recht, aber bei den klaren Verfahren, nehmen wir jetzt das Beispiel hier mit der Videoaufzeichnung.
Keine Frage.
Dann hätten wir beim Zivilgericht schon wieder das Problem, ja, wie viel Schmerzensgeld gibt es? 250 Euro oder 500 Euro beispielsweise gibt es Schmerzensgeldtabellen für eine reine Ohrfeige. Bei so einfachen Sachen habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Adhäsionsantrag doch ganz gute Raten hat. Gerade weil die Richter nicht schätzen und mit dieser Erfahrung nicht haben, die Zivilrichter haben, die regelmäßig über Schmerzensgeld entscheiden. Du kannst halt auch durch die Drucksituation, die der Angeklagte hat, bei so einem klaren Sachverhalt, einen viel höheren Antrag stellen. Das heißt, statt den 250 oder 500 Euro könnte ich in so einem Fall vielleicht 1.000 Euro als Antrag stellen. Und der Angeklagte würde eventuell mit seinem Verteidiger dem auch nicht entgegentreten, weil er auch hofft, dass es strafmildernd berücksichtigt wird. Ne? Das ist wieder der Vorteil aus meiner Sicht bei so einfachen und klaren Fällen.
Ne? Du hast völlig recht. Gebe ich dir recht. Die Erfahrung teile ich, wenn ich jetzt der Verteidiger wäre, der dir jetzt eine reingehauen hatte. Du bist jetzt leider die gleiche Person in meinem Beispiel, aber nee, ich gebe dir recht. Bei solchen klaren Sachverhalten kann das durchaus Sinn machen und dann ist auch ein für alle Mal für den Geschädigten das Buch zu. Der hat damit seinen Frieden geschlossen und möglicherweise der Angeklagte auch. Und der Angeklagte, der kann sich nämlich eben auch überlegen, vielleicht kann er das vorher sogar schon initiieren, Thema Täter-Opfer-Ausgleich.
Genau.
Ja, also das ist wirklich, ich verteufel das ja nicht, um Gottes Willen. Aber manchmal wird der Bogen einfach auch von der Erwartungshaltung der Mandanten an der Stelle jedenfalls sehr überspannt.
Ja, da muss man ja auf den Boden zurückholen. Er hat auch so Mandanten, der wurde mal vom Auto extra angefahren.
Okay.
Hatte dann sich auch schwere Verletzungen am Kopf zugezogen. Okay. Ja. Habe ich ihn auch auf den Boden der Tatsachen zu holen müssen. Ja, die halbe Million, die er sich ja vorgestellt hat, hätte er vielleicht in Amerika bekommen, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt,
ja. Wenn überhaupt, genau. Aber bei uns in Deutschland sicherlich nicht. Ja, da gab es am Schluss auch für ihn, glaube ich, um die 10.000 Euro nur. Ja, nur mal so als Vergleich. Unfallfolgen und medizinischen Bericht kann ich jetzt nicht mehr liefern. Das ist schon 10 Jahre her, glaube ich. Ja, aber wie dem auch sei, Das ist so ein Beispiel dafür, wie weit die Realität mit den Vorstellungen manchmal auseinandergehen kann.
Ja, aber stell dir jetzt mal an dem Beispiel nur vor, vielleicht nur für die Zuhörer mal, um das auch klar zu machen. Mir ist es ganz klar, was du damit meinst. Jetzt haben wir diesen Fall, der ist dann angeklagt, ich weiß gar nicht, vielleicht 315c oder so eine Straßenverkehrsgefährdung, in welcher Kombination, also Vorsatz oder fahrlässig, wie auch immer. Und dann setzt so ein Strafrichter für so ein Verfahren an, setzt 2 Stunden, ach, wenn überhaupt, an, ja. Und dann kommt der Nebenklagevertreter, weil halt eben, sagen wir mal, vorsätzlich irgendwie eine Körperverletzung, also jedenfalls ein nebenklagefähiges Delikt, braucht man übrigens auch nicht. Ja, also Adhäsionsverfahren kann ja auch so führen, ja, hatte ich neulich auch, hat keine Nebenklage, aber hat ein Adhäsionsverfahren geführt, der Geschädigte, als Adhäsionskläger. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kommt der und sagt, auch das überspitze ich mal, ich hätte gerne 500.000. Ja. Dann, was meinen Sie, was der Amtsrichter macht? Wissen wir beide.
Der lacht uns alle aus.
Ja, genau. Der sagt, also das ist vielleicht nicht das vor, wollen Sie den Antrag wirklich stellen? Ja. Und wenn, dann entscheide ich nur mit dem Grunde nach. Ja, und alles andere machen Sie beim Zivilgericht. Ja. Genau.
Also in dem Fall war es ja auch so, um das nochmal darzustellen, da habe ich keinen Adhäsionsantrag gestellt in dem Fall. Da habe ich auch gleich gesagt, hier, können Sie dann nun alleine, es geht ja auch um so ein Anwaltsmandantenverhältnis. Ja. In so einem Verfahren dann auch lieber ein Zivilverfahren einleiten, es wird ein Gutachten eingeholt, ja, da steht's auch ganz klar drin, ja, wie die Folgen waren, etc. Das Gericht entscheidet über die Schadenersatzhöhe und dann sieht er auch, okay, der Anwalt hat doch nicht so Unrecht, der hat es ungefähr um die 10 eingeschätzt, hat mir Urteile gezeigt, mit der Range zwischen 8 und 12. 10 habe ich gekriegt, der Anwalt hatte recht, ja. Alles das Mandantenverhältnis ist auch wichtig. Ja. Wenn man da so einen überzogenen Adhäsionsantrag stellen würde und kriegt dann so eine Klatsche vom Richter, sieht er dann auch den Anwalt doof aus und auch unseriös dem Gericht gegenüber.
Ja, und vor allen Dingen, es sieht auch dann doof aus, wenn der tatsächlich im Raum ist, so ein Antrag, nachher bei der Kostenentscheidung.
Ja,
weil er dann nämlich weit überwiegend verliert und dann hat er auch die Kosten des Angeklagten, der dann möglicherweise sogar zu Recht verurteilt wird, hat dann zu tragen, das erklärt ihm mal, dass er Recht bekommen hat, also oder dass der Angeklagte verurteilt wurde, er eigentlich grundsätzlich Recht bekommen hat, aber aufgrund des überzogenen Antrags die Adhäsionskosten des anderen über was weiß ich 80% zu tragen hat.
Genau.
Da fragt er sich auch mal, sag mal, das hättest du vielleicht auch mal vorher was sagen können.
Klarer Haftungsfall für einen Anwalt.
Ja, eigentlich schon, ja. Also das halte ich. Nur, das sind wirklich, aber da ist es dann auch wichtig, dass man eben als Anwältin, als Anwalt daraufhin einwirkt und nicht so plump, sag ich mal, so grundsätzlich nur eine starre und feste Meinung.
Ja.
Ja, muss man. Das will ich damit einfach nur sagen. Und gut, hier der Fall, der tut sich sowieso nicht an. Das hat ganz andere Gründe.
Ein Exkurs.
Ja, genau, war ein Exkurs. Aber sehr spannend, das gehört nämlich dazu. Ja. Sehr häufig geht nämlich Nebenklage und Adhäsion oder die Frage danach einher. Und dann darf es eben der Aufklärung.
Und zumal, das hast du auch schön gesagt, man kann dadurch das Buch zumachen, weil es ein Zivilprozess, ja, es dauert, ein Gutachten muss eingeholt werden. Klar. Ja, dann hat man die erste Instanz, geht dann in die Berufung, also so ein Prozess kann sich mehrere Jahre ziehen.
Ja, eben.
Also für beide Seiten nicht schön und so kann man dann einfach in klaren Fällen, was die Verschuldensfrage angeht, sage ich jetzt mal, ist das sicherlich ein Mittel.
Absolut.
Aber nochmal zurück zum Fall abschließend, wir kommen auch langsam zum Ende unserer Sendung.
Schon?
Aber ja, sag nur, lass mal was passieren gleich. Nee, aber es wurde ja in Gießen verhandelt.
Ja.
Wir haben ja gehört, die Leiche wurde auch in Starnberger See etc. zunächst vermutet.
Ja.
Es gilt ja in Deutschland als Tatortprinzip. Was mich jetzt interessiert hätte, als der Lehrer, so nenne ich ihn mal, an die Polizei herangetreten ist, stand damals schon der Tatort fest, hat er gesagt, ganz genau wo, okay.
Ja.
Deswegen war auch direkt die Staatsanwaltschaft Gießen von Anfang an damit vertraut, weil Hungen...
Jein.
Okay.
Jein. Ja, also jein insoweit, als dass der Vermisstenfall damals logischerweise in Hanau gestartet war, weil das Einzugsgebiet, also der Wohnort, war nicht von keinem der Angeklagten hier im Sprengel des Landgerichts Gießen bzw. der Staatsanwaltschaft Gießen. Sodass die Ermittlungen sich erst hier nach Gießen fokussierten, als tatsächlich dann 2020 von Anfang an der Tatort sogar soll im die Hofreite, wie man das so klassisch kennt, zumindest die auf dem Dorf mal groß geworden sind, ist ein großer Innenhof, hohes hölzernes Tor. In dem Innenhof soll eigentlich die Tötung sogar stattgefunden haben. Laut ersten Angaben des damals, also war Zeuge, wie auch immer, ist wahrscheinlich auch gleich Beschuldigter dann geworden. Aber gut, das nur mal am Rande, aber da war dann schon klar, das fällt in den Zuständigkeitsbereich Staatsanwaltschaft Gießen und dann sind natürlich auch die vermissten Akten dann beigezogen worden und so weiter.
Ist das hier. Und so auch am Landgericht Gießen dann angeklagt.
So dann auch am Landgericht Gießen ist ja ganz, das ist einfach Tatortprinzip, ja.
Genau. jetzt sind wir ja schon ziemlich weit hinten angelangt, aber über den Urteilsspruch haben wir noch nicht gesprochen.
Ja.
Also, den Lauf des Verfahrens kennen wir. Was ist am Schluss rausgekommen? Was hat das Gericht
erkannt? Das Gericht, also das Landgericht Gießen hat im Schuldspruch beide Angeklagten wegen des gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld ist nicht festgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dazu ausgeführt und die auch beantragt, was dann mittelbar, sage ich aber nur für die Zuhörer, du weißt es ja, für die Strafvollstreckung dann eben Auswirkungen hätte. Hm. Urteil, hattest du auch schon mehrfach gesagt, ist noch nicht rechtskräftig. Die Revisionen haben beide eingelegt. Und die Urteilsabsetzung, also die schriftliche Urteilsabsetzung, die Frist läuft noch, die läuft dann auch bei so einer langen Verfahrensdauer im ganzen Moment. Muss mal gucken, bis das schriftliche Urteil dann vorliegt.
Also bisher nur das mündliche. Ja, für eine Erklärung für unsere Zuhörer. Hängt auch immer von der Verfahrensdauer ab, wie lange die Gerichte dann Zeit bekommen, das schriftliche Urteil abzusetzen. Hier werden es wahrscheinlich mehrere Monate sein. Ja.
Genau, also ich habe es mal nachgerechnet. Ich hoffe, der Judex non calculat bewahrheitet sich nicht. Ich habe mich nicht verrechnet. Es müssten aber so um die 30 oder 31 Wochen sogar sein. Ja. Also wenn man das dann durchvierteilt, kommt man ganz locker auf fast 8 Monate.
Ja.
Ob das die Kammer wirklich ausreizt, ist eine andere Frage, weil es ist ja umso präsenter. Ich meine, langer Zeitablauf bedeutet ja nicht, dass die Erinnerung besser wird, sondern die haben natürlich auch für ihr Urteil ihre schriftlichen Anmerkungen etc., wie das in so einem Strafprozess üblich ist. Aber ich glaube auch, dann soll das auch geschrieben werden und nicht auf die lange Bank geschoben werden. Das unterstelle ich jetzt mal, dass das so kommen wird. Aber dann sind ja auch immer noch 2 Monate Zeit. Also mittlerweile, seit dem NSU-Verfahren in München, ist ja diese Monatsfrist auch entsprechend aufgelockert worden, die dann die für Revisionsbegründung für die Revisionsrechtler oder für die Strafverteidiger, die sich mit der Revision beschäftigen werden, dann eben aufgelockert worden und bei so einer langen Verfahrensdauer müssten es eigentlich 2 Monate sein.
Okay.
Sodass also frühestens realistischerweise vom Bundesgerichtshof in der Sache selbst in einem Jahr was zu erwarten ist.
Auch nochmal eine kurze Erklärung für unsere Zuhörer. Normalerweise ist es ja so, wenn eine Sache am Amtsgericht angeklagt worden ist, haben wir noch die Berufungsinstanz, also eine Tatsacheninstanz, wo auch nochmal alle Beweismittel aufgerufen werden, es sei denn, man hätte das Rechtsmittel auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt. Wenn die Sache am Landgericht angeklagt wird, werden die größeren Sachen, um es salopp zu sagen, angeklagt, ja. Mord zum Beispiel in dem Fall nur. Gibt es als nächste Instanz dann nur die Revision. Das heißt, wir haben dann nur eine zweite Instanz vom Bundesgerichtshof dann in dem Fall.
Genau. Und die dann eben keine, wie du sagst, nicht nochmal die Tatsachen, also nicht nochmal die 127 Tage Revue passieren lässt oder wir fahren 127 Verhandlungstage nach Karlsruhe, sondern die sich das eben dann anschaut, ob Fehler, formelle oder rechtliche, inhaltliche Fehler gemacht wurden.
Genau. Genau. Deswegen die Anwälte auch immer die Anträge stellen, um vielleicht den einen oder anderen Revisionsgrund zu schaffen.
Ja, ist so.
Wenn ich mir das jetzt mal objektiv anschaue als juristischer Kollege, ja, wenn man die ganzen Verhandlungstage sieht, ja, den Ablauf sieht, kommt mir ganz schnell der Begriff Besteuerungsgrundsatz in den Kopf. wurde das mal aufgegriffen im Verfahren?
Jedenfalls nicht in der Form, dass Anträge gestellt wurden von der Verteidigung, Thema Aufhebung des Haftbefehls. Es gab auch Haftbeschwerden, ja, da irgendwie losgetreten wurden. Nein. Kann ich jetzt aber auch nicht weiter, will ich auch nicht weiter beurteilen.
Nee, ich
saß ja auf der Nebenklage. Also ich kann nur sagen, auch da gibt es natürlich gewisse Grundsätze, die sich durch höchstrichterliche Rechtsprechung rauskristallisiert haben. Aber ich sag mal so, wenn das Beispiel nochmal, jetzt ist komplett nochmal ein See durchsucht worden und in der Zeit dann eben nicht 2 oder 3 Verhandlungstage in der Woche stattfinden, sondern dann einer und man wartet dann, bis die Ergebnisse da sind, ist das natürlich, widerspricht das nicht automatisch dem Beschleunigungsgrundsatz.
Geht auch nicht anders, muss man fairerweise genau, noch sagen.
Muss man auch fairerweise eingestehen. Und wie du eingangs schon auch gesagt hast, gibt es natürlich dann auch Fällen. Wir waren in dem ganzen Verfahren beteiligt, eine ganze Schwurgerichtskammer, das heißt also 3 Berufsrichter, 2 Schöffen, eine Ersatzschöffin, eine Ersatzrichterin, Staatsanwaltschaft. Gut, die ist ja als Behörde omnipräsent, aber in so Verfahren schickst du ja keinen Vertreter hin. Klar waren auch immer in Verhandlungstagen andere als der Oberstaatsanwalt da. Ich als Nebenkläger konnte auch nicht alle Tage wahrnehmen. Das ließ einfach meinen Terminkalender nicht zu. Und dann gab es drei Verteidiger auf der einen angeklagten Seite und zwei auf der anderen. Also da waren auch mal die Monatsfrist, die du vorhin mal angesprochen hast, urlaubsbedingt oder was auch immer notwendig, die auszureizen. Mhm. Ja, also das ging einfach auch in so Verfahren dann nicht anders. Mhm. Und Thema Beschleunigungsgrundsatz, vielleicht nochmal, also es ist jedenfalls so in der Form nicht angebracht worden, mehr kann ich dazu
nicht sagen. Nee, mehr habe ich auch nicht verlangt. Ich kann mir nur gerade so in den Kopf, wenn man nochmal über den ganzen Umfang so nachdenkt an der Stelle. Naja, super, Alex. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angekommen. Es sei denn, dir fällt noch was ein, was du unbedingt noch zu dem Fall hier beibringen kannst. Aber ich denke nicht, wir haben ihn aufgearbeitet vom Anfang bis zum Ende. Ja. Natürlich in groben Zügen, wie man es hier innerhalb von einer Stunde unterbringen kann.
Ja.
Trotzdem wirklich wertvoll, dass du hier warst, Alex. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl wir uns mitten im Osterwochenende befinden. Und an der Stelle, das will ich jetzt auch nicht unterschlagen, so einen netten Gast, ja, den wir hier haben, der hat mir und auch dem Tore ein Ostergeschenk mitgebracht. Also Tore, das kriegst du noch nachgereicht von mir. Und ich habe gehört, persönlich angemalt vom Sohnemann war das, oder?
Gefärbt,
genau. Und 100% Bio. 100% Vielen Dank dafür. Und ich war natürlich nicht so gut vorbereitet und stehe hier mit leeren Händen da, aber bedanke mich natürlich sehr
für
dein Geschenk und vor allen Dingen für das größte Geschenk, was ein Strafverteidiger einem anderen Kollegen geben kann, seine Zeit. Und das am Osterwochenende.
Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt will ich mir aber das als Gast rausnehmen, das letzte Wort zu haben. Ich bedanke mich für die netten Worte, ich bedanke mich auch für die Einladung. Und du hast zwar jetzt kein Geschenk, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht kriege ich ja nochmal eine Einladung. Podcast. Also vielen Dank, Tore, an dich. Wir kennen uns nicht. Trotzdem vielen Dank. Und dir, Andreas, wie gesagt, auch vielen Dank für die Einladung. Hat
Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Also wir werden dich sicherlich nochmal einladen. Du hast viele spannende Fälle gehabt. Mir spielt auch einer vor Augen, wo ich dich nochmal einladen könnte. Wir hatten im Vorfeld vorhin drüber gesprochen. Da wirst du auch Tore kennenlernen und unsere Zuhörer noch einen weiteren spannenden Fall von dir. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuseher da draußen und immer dran denken, kein Wort ohne meinen Anwalt. Ciao.